2019 waren Sie hier in Jettingen. Wer war mit dabei und hat die kubanische Band miterlebt? A Cappella Band, super, ganz viele. Sehr schön. War Open Air stattgefunden, nicht hier wie auf dem Bild. Aber Sie waren da. 5 Kubaner, der Richard und das ganze Team haben A Cappella Musik gemacht. Und zum Einstieg in die Predigt, da möchte ich euch gerne mitnehmen nach Kuba und in die aktuelle Situation dort in Kuba. Denn wir sind weiter eng mit der Band und auch generell mit der christlichen Gemeinde dort verbunden, mit einigen Gemeindeverbünden auch, haben wir engen Kontakt und Austausch. Und die Band hat sicher erzählt, wie ihre Lebensumstände dort so sind. Auf der einen Seite diese riesen Herausforderungen, einmal im Monat vielleicht überhaupt an Hühnchenfleisch zu kommen, nachts um 2:30 aufstehen zu müssen, wenn man von irgendwo angerufen wird, von einem Freund, der sagt, an der Tankstelle, da gibt es gerade Benzin, kannst mal zum Tanken kommen. Und dann haben sie aber auch sicherlich, und da erinnert ihr euch vielleicht auch noch dran, so eine unglaubliche Freude, Dankbarkeit, Zufriedenheit und so einen tiefen Glauben und so ein tiefes Vertrauen in Jesus ausgestrahlt. Und das beeindruckt mich an der Band und an vielen Geschwistern, mit denen wir so weltweit unterwegs sein dürfen, die in so ganz anderen Herausforderungen wie wir leben, aber doch so eine Freude, so eine Dankbarkeit, so ein tiefes Vertrauen in Jesus zum Ausdruck bringen. Ja, wie ist die Situation in Kuba heute? Es ist nicht leichter geworden, sondern viel, viel schwerer. So sieht die Lage aus. Aktuell, die Regale sind leer. Es gibt nichts zum Einkaufen, nur sehr wenig. Und wenn es was gibt, ist es sehr, sehr teuer. Und wir haben uns zum ersten Mal in der Geschichte unseres Werkes überhaupt, wir haben das noch gar nie gemacht, wir sind da auch keine Experten drin, aber wir haben uns schlau gemacht und eingearbeitet, einen Container mit Lebensmitteln geschickt. Einfach mit den grundlegendsten Dingen, die man so braucht im Leben. Das ist Mehl, das ist Reis, das sind Nudeln und das ist Öl zum Kochen, weil es das dort vor Ort auch nicht gibt. Und der Container ist jetzt vor einiger Zeit angekommen dort. Und da sehen wir einen kurzen Clip, wie er entladen wird. Muss ich nochmal draufklicken, genau. Der Mann mit dem Rauschebart, den wir da gerade gesehen haben, das ist der Pachi, das ist der Kirchenpräsident der Los Pinos Novos Kirche dort in Kuba. Und wir stehen mit ihm in Kontakt und wir hatten mit ihm dann auch nochmal Videokonferenz. Und er hat gesagt, schickt so viel, wie ihr könnt, schickt so viel Lebensmittel, wie ihr könnt. Und jetzt, letzten Donnerstag, sind 4 weitere Container beladen worden, wiederum mit Lebensmitteln. Und die sind jetzt auf dem Weg nach Kuba, dort zu den Geschwistern, um den Geschwistern dort zu helfen in diesen äußeren Lebensumständen. Ein 5. Container ist noch geplant, der wird dann voll sein mit Medikamenten, die wir geschenkt bekommen haben und die wir jetzt mit verschicken können. Und so sind wir dankbar, dass wir da verbunden sein dürfen mit Geschwistern, in dem Fall in Kuba, und dass wir sie begleiten dürfen. Einmal in ihrer Glaubenssache und in ihrem Glaubensanliegen, aber auf der anderen Seite eben auch in diesen lebensexistierenden Dingen. Und ich glaube, das ist, wie Reich Gottes funktioniert. Ich glaube, das ist, wie Leib Christi funktioniert. Und darum soll es heute in unserer Predigt gehen, dass wir uns das nochmal anschauen. Was heißt es, dass wir uns, wo wir ganz unterschiedliche Gaben, ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben, auch ganz unterschiedliche Lebensumstände haben, wie wir doch zusammengehören und wie wir zusammen einstehen für die Sache Jesu. Und wir erleben das eben bei uns im Werk ganz konkret, dass es natürlich bei uns immer darum zuerst geht, dass es dort die einheimischen Christen gibt, die Leute, die dort vor Ort sind, mit denen wir da zusammenarbeiten dürfen. Aber wir könnten diese Arbeit nicht tun und machen, wenn es nicht viele Beter geben, die das mittragen. Und gerade jetzt im letzten Jahr, in den letzten Monaten, wo wir auch so diesen neuen Dachnamen Coworkers bekannt gegeben haben, da war ich doch in Kontakt mit dem einen oder anderen Spender, und der angerufen hat und gesagt hat, Mensch, wir stehen schon seit den 80er Jahren mit euch in Verbindung. Und was mich dann wirklich immer sehr bewegt hat, dass Leute sagten, und wir beten für euch. Das war mir gar nicht so bewusst. Manche haben gesagt, wir beten jeden Tag für euch. Es vergeht nicht ein Tag, wo wir für euch beten. Ich kenne die Menschen nicht. Und das hat mich total bewegt, weil ich glaube, mit Gebet steht und fällt alles. Und dann sind wir dankbar, wenn es Gott natürlich auch noch jemand aufs Herz legt, dass er was mit für gibt. Oder dann eben, dass Gott konkret in die Nachfolge ruft. Dass er bei uns jetzt in dem Fall die Fachkräfte, die Freiwilligen, Praktikanten ruft oder auch Menschen, die mit uns zusammenarbeiten in der Zentrale in Stuttgart, dass Gott Berufung schenkt. Ich nehme uns mit hinein in den Predigttext 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gerne und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Und wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Die Überschrift, die ich gewählt habe für die Predigt, wie soll es anders sein? Let's go. Coworkers, ihr merkt schon, let's go, Jesus, Hoffnung für eine finstere Welt. Für Petrus war klar, als er diesen Predigttext, diesen Bibeltext geschrieben hat, das Ende ist nahe. Es wird der Tag kommen, da ist es mit dieser Erde vorbei. Es wird der Tag kommen, an dem Jesus wiederkommt. Und es wird aber auch der Tag kommen, an dem wir vor Gottes Thron stehen und wo es gilt, Rechenschaft abzulegen über unser Leben und das, was wir in unserem Leben und mit unserem Leben gemacht haben. Und deshalb ruft uns Petrus zu, ganz laut will ich mal sagen, seid besonnen, seid wachsam. Und damit drückt er aus, haltet Verbindung mit Jesus. Steht in Beziehung mit Jesus. Und das ist die einzige Hoffnung, die ihr überhaupt habt. Dass ihr diese Verbindung mit Jesus leben dürft. Aber wie findet diese Verbindung statt? Ich glaube, wir wissen es. Das ist natürlich Gottes Wort. Es ist auch die Beziehung untereinander als Geschwister hier im Gottesdienst zum Beispiel. Denn das Weitere, und darüber spricht Petrus dann ganz konkret, es ist das Gebet. Petrus sagt, lass dich durch nichts vom Beten abbringen. Ganz praktisch. Eigentlich eine ganz praktische Aufgabe. Ich darf in einer kleinen Bibelschule an der Bibelstudienkolleg das Unterrichtsfach Gebet einmal im Jahr mit Studenten bewegen. Und für mich ist es immer spannend, weil ich habe denen eine Aufgabe, die ist richtig schön. Und zwar sage ich, 15 Tage am Stück jeweils 15 Minuten beten. Also jeden Tag 15 Tage. Und wenn ihr es einmal nicht schafft, dann müsst ihr wieder von vorne anfangen. Und es ist immer wieder für mich auch erstaunlich, wie herausfordernd das ist, jeden Tag 15 Minuten im Gebet zu verbringen. Und dann treffen wir uns zum nächsten Unterricht und ich sage, und wie geht's euch so? Manche sagen, läuft prima. Andere sagen, ich muss wieder von vorne anfangen. Aber es ist so ein bisschen eine Einübung im Thema Gebet. Und manche von euch sagen jetzt vielleicht 15 Minuten am Tag, ich bin weit drüber. Und andere sagen, Mensch, es ist doch immer wieder auch eine Herausforderung, Zeitfenster zu finden. Aber ich glaube, das ist das größte und Beste, was wir machen können. Und es ist ein Riesenprivileg, dass wir Gemeinschaft mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde haben dürfen und dass wir in dieser Gemeinschaft leben dürfen. Ihm, der der Weltenlenker ist, der die Autorität über alles hat und der sich wünscht, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Tim Keller, der bekannte Prediger und Buchautor, der hat Folgendes geschrieben in seinem wunderbaren Buch Beten. Es gibt nichts, was wichtiger, schwerer, reicher oder lebenverändernder wäre. Es gibt nichts, was so groß ist wie das Gebet. Durch das Gebet erfüllt Gott viele unserer tiefsten Sehnsüchte. Wenn wir beten, lernen wir Gott kennen, lernen wir es, ihn endlich als Gott zu behandeln. Das Gebet ist der Schlüssel zu allem, was wir in unserem Leben tun müssen und sein müssen. Wir müssen beten lernen, wir haben keine Wahl. Und jetzt möchte ich euch gerne fragen heute Morgen, was hält euch ab vom Gebet? Oder was sind eure Herzenswünsche, die ihr gerne vor Gott im Gebet ausbreiten möchtet? Und ich möchte euch einladen, dann schüttet Jesus euer Herz aus. Er wird was damit machen. Ich möchte euch ganz persönlich in aktuelle Ereignisse mit reinnehmen, die mich gerade so beschäftigen und bewegen. Und jetzt nochmal eine Frage. Wer von euch allen kennt die Jumiko? Auch viele Hände, die oben sind. Das ist die Jugendmissionskonferenz, die immer im Januar, Anfang, erster Sonntag in der Regel im Januar stattfindet. Oben auf der Messe in Stuttgart sind oft bis zu 5.000 Personen da, die mit dabei sind an der Jumiko. Das ist die größte Personalmesse und Verkündigungsmesse im Bereich Mission in Deutschland. Und wir haben die letzten Wochen wirklich hart gearbeitet. Wir haben uns sowas von eingesetzt, dass Jumiko real vor Ort auf der Messe stattfinden kann. Und wir waren im Kontakt, engen Kontakt mit der Messe, dort haben wir Gott sei Dank eine gute Beziehung hin. Wir waren im Kontakt mit den Behörden und Verantwortlichen. Und es hieß immer, ihr könnt machen, auch unter Auflagen, die da sind, aber ihr könnt Jumiko machen. Es hieß sogar, es gibt für euch eigentlich kaum eine Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen. Und so haben wir gesagt, ja, wir planen Jumiko, wir gehen mutig voran. 100 Aussteller, über 50 Ordner, 24 Rednerinnen und Redner, Moderatoren, Musiker, Zeugnisgeber, alles bereit. Wir waren so gut wie vorbereitet. Und am Freitagnachmittag, 15 Uhr, erhalten wir die Nachricht, es ist vorbei, es ist gegessen. Es gibt eine neue Corona-Verordnung, es wird keine Jumiko vor Ort auf der Messe geben. Und es war echt ein Schlag für uns. Wir haben so viel da reingesteckt. Wir haben uns sind mit so viel Hoffnung darauf zugegangen, weil wir auch gespürt haben, es ist der Wunsch da, dass so eine Konferenz wieder stattfinden kann. Natürlich mit Sicherheit, dass man eben ja, sich sicher fühlen kann dort und auch weiß, es ist sicher. Man kann sich dort frei bewegen und man kann diese Konferenz gut besuchen. Aber das ist ein Schlag und wir merken auch, es bewegt und beschäftigt uns, weil wir eben wissen, was von der Jumiko immer auch ausgegangen ist, gerade für die weltweite Mission, gerade auch für die Bibelschulen und theologischen Ausbildungsstätten. Und jetzt sind wir dabei, seit Freitagnachmittag 15 Uhr, erstmal alle zu benachrichtigen, dass es einen Plan B gibt. Und ihr jungen Leute, ich möchte euch einladen, seid trotzdem mit dabei. Es wird ein super cooles Online-Event jetzt geben. Es wird eine richtig starke Jumiko geben online. Auch wenn es anders ist als geplant. Wir haben ein tolles Konferenzsystem, da haben wir uns schon mit einem Plan B beschäftigt. Aber ich will eigentlich darauf hinausgehen, weil wir ja beim Thema Gebet sind. So hart es jetzt gerade auch, jetzt haben wir, ihr merkt es, für uns persönlich ist, wir fühlen uns sowas von getragen. Gerade jetzt durch diese Krise und durch diese Herausforderungen hindurch, dass sich jetzt wieder alles anders kommt. Aber wir fühlen uns so getragen, weil wir wissen, es wird ganz viel dafür gebetet. Aus ganz vielen Werken wird uns auch geschrieben, hey, wir beten so regelmäßig mit für euch. Und ich glaube, das ist einfach eine Kraft, die da dahinter steckt. Die kann nicht menschlich sein, habe ich zurzeit oft den Eindruck. Da ist wirklich Gottes Kraft dahinter. Und ist gerade diese Woche, dieser erste Petrus, damit habe ich mich so ein Stück weit beschäftigt. Und dort lesen wir in Vers 6, Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Und diesen Prüfungen und diesen Herausforderungen sind wir alle in unserem Leben hier und da ausgesetzt. Aber wie gut ist es doch dann, wenn wir wissen, wir werden getragen. Wir werden getragen von Jesus und wir werden getragen von Menschen, die uns damit begleiten. Im Moment wird mir immer stärker bewusst, und vielleicht geht es uns allen so, dass wir eigentlich überhaupt gar nichts im Griff haben. Wir können tun und machen, wir können planen. Wir haben nichts im Griff. Und auf der anderen Seite wird mir gleichzeitig ganz groß und bewusst, andererseits kommt Gott trotzdem ans Ziel. Auch wenn es anders läuft, als ich das vielleicht mir vorstelle und denke und plane. Aber er kommt ans Ziel. Ich möchte euch danken, wenn ihr einfach weiter mitbetet, auch für uns und auch für die Jumiko, die so wichtig ist und die in der Vergangenheit sehr, sehr wichtig war. Jetzt noch ein anderes Beispiel. Vor einer Woche, da hatten wir Besuch bei uns in Stuttgart. Und zwar, wir hatten was drucken lassen, eine neue Publikation. Und da kam die Dame von der Druckerei, die hat uns einfach das, was für uns im Büro bestimmt war, mit vorbeigebracht. Und wir kamen miteinander ins Gespräch. Sie sagte: Mensch, manchmal liege ich nachts wach und denke, boah, wie froh bin ich, dass ich Gott habe. Mit dieser ganzen Pandemie-Geschichte. Und dann ist ihr Mann noch schwer, schwer krank zu Hause. Dann habe ich zu ihr gesagt: Hey, wenn wir jetzt gleich um 12 unsere Andacht haben, wir werden für Sie beten. Und die Frau hat nachher geweint darüber, dass sie gehört hat, das sind Menschen, die für sie beten. Let's go, Hoffnung für eine finstere Welt. Das ist Jesus, der diese Hoffnung schenkt. Und das ist der erste Punkt, den ich uns gerne mitnehmen geben möchte. Dieses Leben in der Hoffnung aus der Verbindung mit Jesus heraus. Dass wir an ihn glauben, dass wir in Beziehung mit ihm stehen und aus dieser Beziehung mit ihm heraus leben. Und dann erfahren wir selbst in Zeiten der Prüfung und der Herausforderung und des Kampfes, wie er trägt und wie er begleitet. Und deshalb lasst uns festhalten an Jesus. Und dann bin ich überzeugt, wenn wir in dieser engen Verbindung mit Jesus leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann wird es auch Auswirkungen haben auf unser Miteinander. Und da befinden wir uns in einer Welt voller Streit, voller Spaltung. Und da sind wir aufgerufen, gerade jetzt zu einer liebevollen Gemeinschaft. Und deshalb, Jesus hat uns zuerst geliebt und deshalb können wir lieben. Jesus hat uns zuerst geliebt und deshalb können wir lieben. Und durch diese Jesusliebe können wir ein Licht sein in dieser Welt. Gerade hat es jemand im Gebet aufgegriffen, Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und so kommt Jesus in diese finstere Welt hinein. Er verlässt einen perfekten Himmel. Wir denken darüber in den nächsten Tagen wieder verstärkt nach. Und ich finde es einfach so krass, dass er zu uns kommt, weil er uns liebt. Und dass er einen perfekten Himmel verlässt und in diese kaputte Welt kommt, voller Sünde, voller Viren, voller Zorn, Streit, Krieg. Jesus kommt mitten hinein in diese Welt. Aus Liebe für uns, aus Liebe für dich. Und am Ende stirbt er. Und das dürfen wir ja an Weihnachten und rund um die Weihnachtsfeiertage nicht vergessen. Das wird oft so dargestellt, dieses niedliche Baby dort in der Krippe. Aber das Ende von Jesus war schon vorgezeichnet. Er wusste, was auf ihn zukommen würde. Und er stirbt freiwillig für uns. Er tritt in den Riss zwischen uns Menschen und zwischen Gott. Und er überwindet diese verdorbene und diese kaputte Welt. Er überwindet unseren Egoismus. Er überwindet unsere Lauheit. Er überwindet Streit, Zorn, Krieg, sogar das Coronavirus. Er überwindet Krankheit. Und Jesus überwindet auch unseren Stolz. Jesus liebt uns, damit wir andere lieben können. Und jetzt an Weihnachten wird uns dieses schöne Lied macht hoch die Tür wieder bewegen. Vielleicht wird es ja auch gesungen am Freitagnachmittag. Und da heißt es in dem Vers 5, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Was für ein Geschenk, was für eine Hoffnung. Mein Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. Und ist es nicht Weihnachten, dass Jesus in unsere Herzen einzieht? Mit seiner Gnade, mit seiner Liebe. Und ich glaube, wir brauchen das. Davon ist keiner von uns ausgenommen. Bin ich mir sicher. Und gerade jetzt in dieser Zeit immer mehr. Und ich bin froh, dass ich das vorher gehört habe, dass ja hier in der Gemeinde so eine Einheit ist und so ein gemeinsames Vorangehen. Aber ich höre leider auch ganz anderes, gerade jetzt in dieser Zeit, von Spaltung, von Trennung, von großem Schmerz, von Rissen, die mitten durch Familien hindurchgehen. Und da möchte ich uns zusprechen und Mut machen, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit ein Zeichen der Liebe setzen, ein Zeichen der Hoffnung, dass wir ein Licht sind, gerade als Christen, dass wir mutig sind und das nach außen strahlen. Let's go, Jesus, Hoffnung für eine finstere Welt, weil er Licht bringt in unsere Beziehungen. Und jetzt möchte ich euch nochmal mitnehmen. Vorher waren wir in Kuba, jetzt gehen wir ganz woanders hin. Nochmal, nehme ich kurz mit rein. Eigentlich müssten wir für die Online-Leute ja eine Menti-Umfrage oder sowas machen. Aber ihr könnt es daheim auch überlegen. Wer alles weiß, wo Usbekistan liegt? Es gibt so ein paar Hände, aber das sind schon weniger wie Yumiko wissen. Also ich zeige es euch mal. Usbekistan liegt hier. Ja, ich hätte es euch gern gezeigt. Irgendwie hätte es meine PowerPoint verhauen. Also man sieht es hier, aber hier leider nicht. Interessant. Also hier, wenn ihr hier guckt, da ist es schon drauf. Naja, okay. Also Usbekistan liegt in den Stanländern. Da ist so Tadschikistan, Kirgisistan drumherum. Also ganz in der Nähe von Russland, etwas unterhalb von Russland. Und dann kommt schon auch China. So da dazwischen drin liegt Usbekistan. Und da möchte ich euch gerne jetzt mit hinnehmen in dieses Land. Und zwar war vor einiger Zeit auch ein Tobias, aber nicht ich, einer meiner Kollegen, der heißt auch Tobias, der war in Usbekistan dort auf Reise und hat die Christen dort bewegt. Und Usbekistan ist ein Land, das tatsächlich vorher zur Sowjetunion gehört hat. Und als dann der Gürtel eben aufgebrochen ist vor 30 Jahren, wurde das zwar unabhängig und selbstständig, aber hatte trotzdem weiterhin einen Präsident dort im Land, der sehr, sehr viel Druck auf die Bevölkerung gebracht hat und vor allem auch auf alles, was mit Religion zu tun hatte. Und so hatten es die Christen dort im Land sehr, sehr schwer, mussten sich im Untergrund treffen. Es war schwierig auch, dass Menschen konvertieren, also zum Glauben finden. Es war sehr herausfordernd über viele, viele Jahre. Und dann 2016 ist der Präsident dort verstorben. Jemand Neues kam dort an die Macht und wurde Nachfolger, der dann eben Reformen eingeleitet hat in dem Land. Und seitdem gibt es mehr Freiheiten, auch für die Christen dort. Und jetzt berichten die Menschen, das hat mein Kollege gerade mitgebracht, von einer ganz, ganz großen Offenheit dort fürs Evangelium. Von einem Hunger, den sehr, sehr viele haben nach Jesus und nach Gottes Wort. Und so gibt es jetzt Gemeinden, die sich treffen, wie wir das heute Morgen hier tun, in aller Offenheit und in aller Freiheit. Aber es gibt weiter auch Gemeinden, die lieber noch etwas vorsichtig sind und im Untergrund bleiben und sich dann zu Hause, sieht es hier, auf dem Teppichboden treffen und dort versammeln und Gottesdienste halten. Und mein Kollege, der Tobias, der hat es eben berichtet, wie begeistert dort die Menschen von ihrem Erlöser und Heiland Jesus sind und wie sie den Wunsch haben, einfach auch diese Botschaft von Jesus eben weiter zu erzählen und wie dort wirklich eine Ernte reif ist, so wie Jesus das immer gesagt hat. Gleichzeitig heißt es aber auch weiterhin für die Menschen dort, dass es nicht immer einfach ist. Es gibt herzzerreißende Geschichten, was jemand angetan wird, wenn er zum Glauben kommt und dann von der Familie verstoßen wird, plötzlich alleine ist, keine Möglichkeit mehr hat, Vater, Mutter und die Geschwister zu treffen. Man hört Geschichten von Jobverlust, von physischer Gewalt, das volle Programm. Aber die Ernte dort ist reif. Und das ist echt bewegend und das ist auch kein Einzelfall dort in Usbekistan. Wir beobachten das die letzten Jahre schon, gerade in der muslimischen Welt, dass viele Muslime, und das sind dort auch in Usbekistan, viele Muslime, die den Weg zu Jesus finden. Mein Kollege war in einer Region unterwegs, der Tobias war da im Norden unterwegs, eine Region, die viele Jahrzehnte gar nicht erreicht war mit dem Evangelium. Und jetzt sind dort Gemeinden, wie wir hier sind. Gläubige in erster Generation. Nicht wie bei uns, wo wir schon ja, eine Tradition haben, einen Glaube. Gläubige in erster Generation. Und er hat die Geschichte mitgebracht von dem Jandotz, den wir hier auf dem Bild sehen. Und die möchte ich euch gerne noch mitgeben. Er hat diesen Mann getroffen in einer Stadt, in einer kleinen Stadt dort im Westen des Landes. Und der Vater ist sehr früh verstorben. Die Mutter war dann mit 5 Kindern überfordert. Und so ist der Jandotz schon früh auf der Straße gelandet. Und er ist aufgewachsen mit Alkohol, mit Drogen, mit Gewalt. Eben auch das volle Programm in seinem Leben. Und dann kam er ins heiratsfähige Alter. Und jetzt wird es ein bisschen verrückt, aber es ist wirklich so. Dann hat er sich eine Braut geraubt. Und das ist dort wohl, gibt es dort. Ich wusste das vorher auch nicht, habe das jetzt gelernt. Aber er hat sich eine Braut geraubt. Und er hat diese Frau praktisch aus einer Familie genommen, war mit ihr weg. Und dann kommen sie zurück und gelten als verheiratet. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, auch für die Frau sich wieder scheiden zu lassen, aber ist für die Frauen dann hinterher oft noch schwieriger, als bei ihrem Mann zu bleiben. Und dieser Jandotz hat irgendwann festgestellt, meine Frau, die ist Christin. Und dann hat er das irgendwie so ein Stück weit mit beobachtet, aber auch gemerkt, wie seine Frau da unter ihm leidet. Dann dachte er, okay, erhöht den Druck noch ein bisschen mehr und macht ihr das Leben noch schwerer, dann verlässt sie ihn vielleicht und kann dann gehen, weil er irgendwie bisschen Mitleid mit ihr hatte, aber dann einen interessanten Weg gewählt hat, um ihr da zu helfen, indem er ihr das Leben eben schwerer gemacht hat. Aber seine Frau ist bei ihm geblieben. Die ist den Weg weiter mit ihm gegangen. Sie hat die schwierige Situation ausgehalten und sie hat ihm sogar erklärt, dass für sie der Bibel nach die Ehe etwas Heiliges ist und dass nur der Tod sie scheiden kann. Und über das ist der Jandotz so beeindruckt gewesen und ins Fragen gekommen, dass er sich selbst auf den Weg gemacht hat, nach Jesus zu suchen. Und dann hat er tatsächlich zum Glauben an Jesus Christus gefunden und heute ist er Pastor einer Gemeinde dort und brennt für Jesus und ist ein glühender Evangelist und sucht immer wieder nach neuen und kreativen Wegen, wie er das Evangelium weitertragen kann, dort in der Region. Und dann hat ihn irgendwann jemand getroffen, der ihn von früher her kannte und der hat gesagt, Mensch Jandotz, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass es dich noch gibt. Let's go, Jesus Hoffnung für eine finstere Welt. Da war mein erster Punkt, die Verbindung zu Jesus. Und mein zweiter Punkt ist, Jesus hat uns zuerst geliebt, deshalb können wir durch ihn einander lieben. Beziehungen machen unser Leben reich. Ich glaube, die Frau von dem Jandotz, die ist das beste Beispiel dafür, wenn Jesus da so mittendrin steckt. Und jetzt möchte ich noch weitergehen. Let's go. Jesus, Hoffnung für eine finstere Welt. Statt ich, meiner, mir und immer mehr, unser Leben wird erfüllt, wo wir geben, einander dienen und erleben, wie Jesus uns gebraucht. Und diese Aussage ist eigentlich völlig konträr zu dem, was uns sonst die Welt so vorgibt und die Gesellschaft, in der wir uns befinden. Da heißt es ja eher, mehr Geld schafft mehr Reichtum. Ich nehme mir, was mir zusteht. Und wenn mir andere dienen, dann habe ich es ja geschafft. Und Petrus, der lädt uns zu einem völligen Perspektivwechsel ein. Und dazu möchte ich uns heute auch einladen, diesen Perspektivwechsel vielleicht auch mal wieder einzunehmen. Und das möchte ich uns ganz groß machen, dass es in unserem Leben zuerst darum geht, was Jesus schon längst für uns getan hat. Dass er in die Welt gekommen ist, dass er uns sogar zum Diener geworden ist und dass er sich Beziehung mit uns wünscht, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass er uns in einen Dienst hineinruft. Und das tut er. Und da hat er jeden von uns für irgendeinen Dienst befähigt. Und da braucht es keinen Held, keine Helden, sondern da braucht es einfach Menschen wie dich und wie mich, die bereit sind und die sagen, Herr Jesus, nimm mein Leben, mach du was mit meinem Leben. Nimm meine Zeit, nimm meine Kraft, nimm meine Talente, mach du was draus. Und das ist mir zu einem fast täglichen Gebet geworden inzwischen, bei einem auch ziemlich vollen Leben, dass ich immer wieder sage, Jesus, meine Zeit steht in deinen Händen. Mach du heute was draus. Denke, rede, entscheide, handle du durch mich. Wirke du durch deinen Geist. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Geheimnis, weil Jesus nimmt uns ja ernst. Und dann tut er es auch. Dann wirkt er auch. Dann gebraucht er auch. Und so sind wir eingeladen, dass wir uns Jesus mit unseren Gaben immer wieder neu auch zur Verfügung stellen. Und Petrus hat es ja so geschrieben, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes oder übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft, die Gott in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Und dann können wir beten, wenn wir hier in der Gemeinde sind. Jesus, ich mache es wegen dir. Und Jesus, ich möchte, dass du durch mich das Licht in dieser Welt bist. Dass du mich gebrauchst zum Licht. Bei meinen Nachbarn, bei meinem Dienst mit den Kindern, in der Gemeindeleitung, im Putzteam, im Evangelisationsteam oder eben in einem weltweiten Missionsdienst. Denn du, Jesus, bist, der mich beruft und der mich gebraucht. Und da möchte Jesus uns mit unseren Gaben auch darin gebrauchen, dass Frucht entsteht. Und darum ringe ich immer wieder, je mehr ich begreife, wie wenig überhaupt ich kann, dass Jesus wirkt, dass Jesus diese Frucht bewirkt und dass er unseren Dienst, in den er uns hineingestellt hat, dass er diesen Dienst zum Segen setzt und dass er durch uns wirkt. Und es hält uns dann auch auf dem Boden der Tatsachen, weil wir wissen, am Ende hängt es nicht an mir, sondern es hängt immer an ihm. Und gleichzeitig ist es ein ganz wunderbares Zusammenspiel zwischen Gottes Wirken und dem, wie er Menschen gebraucht. Und wenn wir die Missions- und Heilsgeschichte anschauen, dann sehen wir das eben genau in dieser Missions- und Heilsgeschichte, wie Gott wirkt und Menschen dazu gebraucht. Er braucht uns nicht, aber gebraucht uns. Und wie er das immer wieder machen möchte. Und ich möchte bewusst nochmal auch die Folie hier vom Anfang mit einbringen und auch nochmal diesen Blick in die Welt einfach mit uns gehen. Und das ist vermutlich einfach auch nur eine Wiederholung, was uns schon längst bewusst ist. Aber Gott, und davon bin ich felsenfest überzeugt, ruft auch heute noch in einen weltweiten Dienst, auch mitten in dieser Pandemie. Hört unser weltweiter Auftrag nicht auf, den wir da haben. Da ist wichtig, und davon geht immer alles aus, der Dienst in der Gemeinde. Aber dann gilt es auch, gerne diesen Blick in die Welt hinauszurichten und zu sagen, wo hat Gott vielleicht in dieser Hinsicht etwas für mich vorbereitet? Und warum rufe ich dazu auf? Zum einen, weil ich sehr, sehr dankbar bin, dass wir einen starken Sommer hatten, dass wir wieder Fachkräfte vorbereiten konnten, die hinausgegangen sind, die unterwegs sind für 3 Jahre, für 6 Jahre, um in so einem Dienst zu stehen, sich in so einen Dienst rufen zu lassen. Und wir sind super dankbar, dass wir zurzeit mehr Leute im Ausland haben als vor der Pandemie, dass ganz viele draußen geblieben sind. Und seitdem die Flugzeuge wieder fliegen und es irgendwie möglich gibt, Aufenthaltsgenehmigungen zu bekommen, Leute wieder losgezogen sind. Da gab es ja Leute, die hatten ihren Job gekündigt, das Haus verkauft, die waren auf gepackten Koffern und plötzlich war Stillstand, da ging nichts mehr. Aber die haben überbrückt und sind jetzt wieder losgezogen, neue sind mit dazugekommen, konnten vorbereitet werden diesen Sommer. Auch bei unserem Dienst mit den Praktikanten, junge Studierende, die ihr Pflichtpraktikum im Ausland machen, sind wir sehr dankbar, dass nach einem sehr schwierigen Jahr 2020, 2021 wieder fast 20 jetzt unterwegs sind oder unterwegs waren. Und dann unsere Freiwillige, dass wir da wieder ein Vorbereitungsseminar hatten mit über 40 jungen Leuten, die jetzt gerade unterwegs sind. Und trotzdem möchte ich nochmal hier hineinrufen und uns das zurufen, weil wir gerade eben merken, gerade im letzten Quartal, die Bewerberzahlen gehen richtig krass zurück. Es ist deutlich weniger, gerade an Leuten, die sich melden für so einen Dienst, ob im Langzeit- oder im Kurzzeitbereich. Und deshalb möchte ich uns das nochmal zurufen, das mitzunehmen, darüber zu beten, wo hat Gott eine Berufung, wo hat Gott einen Auftrag. Auch für uns in Stuttgart in der Zentrale, wir suchen dringend Mitarbeiter. Da gibt es immer wieder auch mal Wechsel. Und das darf ja auch sein, wenn man mal 10 Jahre bei uns war, dass jemand sagt, Mensch, jetzt orientiere ich mich noch mal neu, da kommt eine neue Berufung, ein neuer Auftrag. Und da suchen wir dringend jemanden in unseren Finanzen und auch in unserem Personalbereich. Und auch da braucht es Leute, die berufen sind. Denn es ist ja kein gewöhnlicher Job, den man da macht, sondern Leute, denen es Gott aufs Herz gelegt hat. Jetzt komme ich zum Schluss. Let's go, Jesus Hoffnung für eine finstere Welt. Und da hatte ich 3 Gedanken, die ich uns gerne mitgeben möchte heute. Der erste Punkt, ein Leben in Hoffnung bedeutet, Verbindung zu Jesus zu haben. Das zweite, Jesus hat uns zuerst geliebt, deshalb können wir durch ihn einander lieben. Beziehungen machen unser Leben reich. Und das dritte, wie kann ich ein Leben der Hoffnung führen? Statt ich, meiner, mir und immer mehr. Unser Leben wird erfüllt, wo wir geben, einander dienen und erleben, wie Jesus uns gebraucht. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir gemeinsam heute Morgen hier in diesem Gottesdienst sein dürfen. Dass wir uns ja auch hier gemeinsam ein Stück eins machen dürfen mit deiner weltweiten Gemeinde. Und ich möchte dir danken für das, was wir aus Kuba hören, dass dort mitten in all den Herausforderungen und Krisen, die Menschen dort gerade erleben, es viele Menschen gibt, die Hunger nach dir und nach deinem Wort haben. Und dass wir das genauso auch aus Usbekistan hören und noch vielen anderen Ländern dieser Erde, dass da Aufbrüche sind, dass da Erweckung ist, dass du Gemeinde baust, Herr. Und das wünschen wir uns auch für hier, für Deutschland, für Jettingen und die Umgebung hier, dass du wirkst, dass du Menschen in deine Nachfolge rufst und dass du uns dazu gebrauchst, Herr, Lichter in einer dunklen Welt zu sein, weil wir das Jesuslicht in uns tragen. Und dass dieses Jesuslicht gerade vielleicht jetzt über die Weihnachtszeit wieder so ein Zeichen der Hoffnung für viele Menschen werden darf. Zeichen der Hoffnung, deiner Liebe, deiner Kraft und deiner Geborgenheit. Ich danke dir, Herr, dass du lebendig, dass du wahr bist und wahrhaftig und dass wir uns an dir jeden Tag neu festmachen dürfen. Amen.